Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir befassen uns heute Morgen mit der dritten Bitte im Vater Unser. Matthäus Kapitel 6. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Reich Gottes geht es im Grunde genommen nur um eins, nämlich um den Willen Gottes. Es geht nicht um das, was der Mensch will, was der Mensch wünscht, sondern einzig und allein um das, was dem Willen Gottes entspricht. Und somit ist die ganze Bibel, das Wort Gottes, eine einzige Offenbarung des göttlichen Willens. Auf jedem Blatt der Bibel begegnet uns der Wille Gottes. Und zwar so, dass er ständig dem menschlichen Willen widerspricht. Sowohl dem menschlichen Willen zum Bösen, als auch dem menschlichen Willen zum Guten. Das heißt, das Wort Gottes, die Offenbarung des Willens Gottes steht uns immer entgegen, in jedem Fall, grundsätzlich. Das Erste würden wir ja zunächst akzeptieren, unserem Willen zum Bösen steht der Wille Gottes entgegen, aber wie ist es mit dem Letzten? Das ist eine ganz entscheidende Frage für unser Glaubensleben. Haben wir die Sicht, dass der Wille Gottes auch unserem natürlichen Willen zum Guten widerspricht? Hier entscheidet sich ganz Wichtiges für unser persönliches Glaubensleben. Darum muss der Mensch von Neuem geboren werden, um im Willen Gottes leben zu können. Die Bergpredigt, in der das Vaterunser steht und die den Willen Gottes offenbart, macht deutlich, dass man nur in ihrem Geist leben kann, wenn man von Neuem geboren ist oder, wie Petrus es formuliert hat, wenn wir teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur. Und darum steht am Anfang der Seligpreisungen das Wort: Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Was sind das für Leute, die geistlich Armen? Nun, das sind solche, die vom Wort Gottes her davon überführt worden sind, dass sie in sich selbst nichts Gutes haben. Und ihr Vertrauen nicht mehr auf sich selbst, auf ihre eigene Frömmigkeit, auf irgendwelche Tugenden oder Charakterstärken ihrer Person setzen, sondern einzig und allein auf die Tugenden unseres Herrn Jesus, auf seinen Charakter, auf das, was er ist, auf ihn als unseren Stellvertreter. Wer das tut, wer ihm vertraut, der hat Teil am Himmelreich. Diese geistliche Armut begleitet uns unser ganzes Glaubensleben hindurch, bis zum Schluss. Das heißt also, wenn es recht geht, wenn es recht läuft in unserem Glaubensleben, werden wir zu jedem Zeitpunkt bis an unser Lebensende hier auf dieser Erde sagen können: in mir selbst nichts, in Christus alles, und zwar alles, was Gott gefällt, was ihn ehrt, was ihn verherrlicht. Das ist geistliche Armut, Leben in geistlicher Armut. Von daher können wir es lernen, in Wahrheit das Vaterunser zu beten. Nicht jeder kann das Vaterunser beten. Im rechten Geist, im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist kann nur derjenige das Vaterunser beten, der in dieser geistlichen Armut lebt, der erkannt hat, da ist nichts an mir, was ich Gott bringen könnte. Was ich Gott zu bringen habe, ist Christus und er allein. Wer das begriffen hat, wer das erfasst hat im Glauben, der kann auch im rechten Geist des Vater Unser beten. Der kann sagen: unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel geschieht alle Zeit der Wille Gottes. Und es gibt kein Geschöpf im Himmel, das sich auch nur für einen Augenblick dem Willen Gottes entzieht. Von den Engeln und den himmlischen Heerscharen lesen wir in Psalm 103, Folgendes. Ich lese uns die Verse 20 und 21. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Die Engelwesen, von denen wir ja neulich hier etwas im Gottesdienst gehört haben, die himmlischen Heerscharen tun allezeit den Willen unseres himmlischen Vaters. Darin besteht die Seligkeit des Himmels, dass dort allezeit der Wille Gottes geschieht. Das neue Jerusalem, auf das wir ja zusteuern, die himmlische Welt, die himmlische Herrlichkeit, ist nicht die Erfüllung menschlicher Sehnsüchte und menschlicher Wünsche, sondern die Verwirklichung des Willens Gottes. Auch eine ganz entscheidende Aussage. Heißt also, wenn Gott etwas ganz Neues schaffen wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde, was ja alles seine Wurzeln hat in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung, dann ist das nicht die Erfüllung menschlicher Wünsche und Sehnsüchte, sondern dann ist das die Verwirklichung des Willens Gottes. Es geht um den Willen Gottes, auch in der zukünftigen Herrlichkeit. Alles, was geschieht im Reich Gottes, ist Ausdruck seines göttlichen Willens und nicht menschlicher Wünsche und Vorstellungen. Nun, heute Morgen geht es mir um einige zentrale Aussagen der Heiligen Schrift, an die wir uns erinnern wollen, wenn wir die Bitte aussprechen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Natürlich geschieht in gewisser Hinsicht überall und zu jeder Zeit in dieser Welt der Wille Gottes. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde geschieht in einer gewissen Weise immer, überall Gottes Wille. Wir sprechen vom souveränen Willen Gottes. Das heißt, Gott macht alles in dieser Welt, auch die schlimmsten Dinge, seinen Zwecken dienlich. Wenn wir vom souveränen Willen Gottes sprechen, dann sprechen wir von der unumschränkten Herrschaft Gottes, die er ausübt, nicht nur im Himmel, sondern hier auch auf dieser Erde. Dieser souveräne Wille Gottes wird nicht eingegrenzt durch den menschlichen Willen, der ihm entgegensteht. Wenn Menschen hier auf dieser Erde tun und lassen, was sie wollen, wenn sie ein gottloses Leben führen, wie wir gerade auch aus dem Römerbrief gehört haben, dann begrenzt das in keiner Weise den souveränen Willen Gottes, mit dem er in dieser Welt regiert. John MacArthur schreibt zum souveränen Willen Gottes Folgendes: Keine Lehre wird von dem natürlichen Verstand mehr verabscheut als die Wahrheit von der absoluten Souveränität Gottes. Der menschliche Stolz erträgt die Vorstellung nicht, dass Gott alles anordnet, alles kontrolliert und alles regiert. Der fleischliche, Gott glühend hassende Sinn des Menschen schaudert vor der biblischen Lehre, dass nichts geschieht, was nicht seinen ewigen Gesetzen entspricht. Also der natürliche Mensch, so wie wir sind, ohne den Geist Gottes, der nicht wiedergeborene Mensch und auch die fleischliche Natur des wiedergeborenen Menschen verabscheut diese Lehre von der Souveränität Gottes, von seiner unumschränkten Herrschaft, von seinem souveränen Willen. Der Mensch hasst diese Lehre. Er rebelliert dagegen. Und nur der wiedergeborene Mensch, der also einen neuen Sinn empfangen hat, eine neue innere Ausrichtung neben der alten, die ständig auch gegenwärtig ist, die Bibel nennt das Fleisch, der Geist streitet wieder das Fleisch wieder den Geist, so lesen wir im Galaterbrief, der wiedergeborene Mensch, der eine neue Gesinnung empfangen hat, kann diesen souveränen Willen Gottes erkennen, im Glauben erfassen, kann sich daran erfreuen, kann Gott darüber loben und preisen und sich diesem souveränen Willen Gottes unterwerfen. Wenn wir an die blutigen Auseinandersetzungen im Iran denken und in China, an die grauenhaften Geschehnisse im Sudan und in Nordkorea, wenn wir hören oder lesen, wie viele Menschen in dieser Welt hungern oder an irgendwelchen bösen Krankheiten leiden, dann fragen wir uns natürlich, geschieht denn da überall der Wille Gottes? Das ist eine Frage, die auch in unseren Herzen aufkommen kann. Geschieht denn da tatsächlich überall der Wille Gottes? Und wir spüren, wie wir uns davor scheuen, hier allzu schnell mit einem Ja zu antworten. Und doch lehrt es die Bibel unmissverständlich, dass es so ist. Und dass es kein Ereignis in dieser Welt gibt, weder im Großen noch im Kleinen, das nicht nach dem Willen Gottes geschieht. Gibt es auch ein Unglück in dieser Stadt oder in der Stadt, das nicht der Herr tut, so sagt der Prophet Amos. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das nicht der Herr tut? Wie sollen wir das verstehen? Dieses Tun des Unglücks, dieses Tun des Bösen auch, dem Gott ja freien Lauf lässt in dieser Welt, dieses Tun, so wird es ja ausgedrückt hier, dürfen wir nicht so verstehen, als sei Gott der Urheber, der Verursacher des Bösen. Jakobus schreibt, dass in Gott keine Finsternis ist. Er ist lauter Licht. Er ist niemals der, der ursächlich verantwortlich ist für das Böse in dieser Welt. In diesem Sinne dürfen wir dieses Gott tut das Unglück, Gott tut das Böse in dieser Welt nicht missverstehen. Vielmehr leitet und lenkt Gott auch die bösen Neigungen des Menschen und auch all die Folgen der Sünde in dieser Welt so, dass er letztlich dadurch verherrlicht wird, und Menschen, nämlich seine Auserwählten, dadurch gesegnet werden. Das ist Gottes geheimnisvolles Walten im Zusammenhang mit der Verwirklichung seines souveränen Willens. Es ist ein geheimnisvolles, verborgenes Walten Gottes, ein verborgener Wille Gottes. Die Reformatoren sprachen von dem Deus absconditus. Das ist der verborgene Gott, mit dem wir es immer wieder zu tun haben. Wir haben es also nicht nur mit dem Gott zu tun, der seinen Willen offenbar und offenkundig in der Bibel erklärt hat. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und. Sondern wir haben es auch immer wieder mit dem verborgenen Gott zu tun, der so handelt in dieser Welt und in unserem Leben, dass wir ihn oftmals nicht verstehen können. Und auch Gottes Kinder, die grundsätzlich sich beugen und demütigen unter den souveränen Willen Gottes, die das akzeptieren, reiben sich immer wieder an diesem verborgenen Gott und an seinem Handeln. Und das ist dann besonders der Fall, wenn das Handeln Gottes scheinbar seinen Verheißungen in seinem Wort widerspricht. Das herausragende Beispiel dafür ist ja nun die Lebensgeschichte Josefs. Ich will noch mal kurz daran erinnern, weil es hier sehr, sehr deutlich wird, was verborgenes Handeln Gottes beinhaltet. Josef hatte durch seine Träume erfahren, was Gott mit ihm vorhatte. Diese Träume, Gott handelt, redet heute nicht mehr durch Träume, sondern durch sein Wort. Diese Träume damals waren für Josef eine Verheißung. Eine Verheißung für die Zukunft, auf die er sich verlassen konnte. Er sollte einmal herrschen. Er sollte regieren. Und dann sehen wir Josef irgendwann als Sklaven in Ägypten, nicht nur im Hause des Potiphar, sondern im Gefängnis sitzen. Und da haben wir diesen unwahrscheinlichen, schwer zu ertragenden Widerspruch zwischen der Verheißung Gottes auf der einen Seite und dem geheimnisvollen, verborgenen Willen Gottes für Josef in dieser Geschichte auf der anderen Seite. Und dieses geheimnisvolle Walten Gottes im Leben des Josefs steht in krassem Gegensatz zu seinen Verheißungen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass das bei Josef immer so glatt gegangen wäre in seinem Innersten, dass er das immer sofort akzeptiert hat. Verkauft von den Brüdern in das Haus des Potiphar, Halleluja, und dann landet er im Gefängnis, ebenfalls, Preis sei dem Herrn. Nun, es mag dahin gekommen sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Josef sich zunächst einmal an diesem verborgenen Gott gerieben hat, innerlich wundgerieben hat. Herr, ich verstehe dich nicht. Du hast mir doch deine Verheißung gegeben. Du hast mir doch diese Träume gegeben. Sie sind doch Ja und Amen. Und nun sitze ich hier im Gefängnis? Wie passt das zusammen? Und so spüren auch wir als Kinder Gottes immer wieder diese Spannung, in die Gott uns hineindrückt und die es uns manchmal so schwer macht, sofort ein Ja zum Willen Gottes zu finden. Ein Ja zu der Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Wir reiben uns daran. Aber es ist gut, dass wir uns daran reiben. Und dass wir mit Gott darüber reden. Dass wir ihm sagen, hey, ich verstehe dich nicht. Warum tust du das? Warum handelst du so? Warum läuft das jetzt so? Du hast mir doch in deinem Wort gesagt. Und jetzt sieht alles ganz anders aus. Es ist wichtig, dass wir solche Situationen durchleiden, dass wir da durchkommen und durch Gottes Gnade trotz allem festhalten an Gottes Verheißungen. Glaube, so heißt es in einem Liedvers, Glaube wider allen Schein, obwohl du das Walten und Handeln Gottes bei dir im Augenblick nicht verstehen kannst. Nun, es geht also um den souveränen Willen Gottes, der immer geschieht, auch in unserem Leben, im Leben der Kinder Gottes in dieser Welt. Und wir haben sicherlich mit dieser Wahrheit, mit dieser vom Wort Gottes bezeugten Wahrheit sehr vorsichtig umzugehen, gerade auch im Umgang mit Menschen, die dem Evangelium noch ferne sind. Wenn da also in unserer Nachbarschaft ein tragisches Unglück passiert, ein Kindchen kommt unter das Auto, dann werden wir nicht zu den Eltern sagen, ja, hier geschah der Wille Gottes, sondern wir werden ein Stück weit mit ihnen leiden. Wir werden zumindest versuchen, sie zu verstehen und mit ihnen zu leiden über diesen großen Verlust, den sie erlitten haben. Wir werden vielleicht auch sagen, ja, wir verstehen das oft nicht, was Gott so zulässt. Wir begreifen das oft nicht. Und vielleicht, wenn es irgendwann reif ist, werden wir dann zu ihnen sagen können, ja, auch darin geschieht letztlich oder ist geschehen letztlich der geheimnisvolle, verborgene Wille Gottes. Wir werden sehr vorsichtig mit dieser Wahrheit umgehen müssen, gerade wenn es sich um Menschen handelt, die noch nicht gläubig sind. Aber auch untereinander, ihr Lieben, müssen wir mit dieser Wahrheit sehr vorsichtig umgehen. Jemand, der im Augenblick tief drinsteckt im Leid, dem kann ich nicht dieses Wort an den Kopf knallen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das stimmt, die Bibel sagt es, aber wie bringe ich das dem anderen nahe in einer solchen Situation? Also brauchen wir viel Weisheit, mit diesem souveränen Willen Gottes umzugehen. Wir halten also fest, dass es einen Willen Gottes gibt, der überall und immer und in allem geschieht. Und abgesehen von diesem souveränen, geheimnisvollen, allumfassenden Willen Gottes, gibt es allerdings vieles, was in dieser Welt nicht mit dem offenbaren, uns in der Bibel erklärten Willen Gottes übereinstimmt, was dem nicht entspricht, was nicht damit übereinstimmt. Und darum beten wir, Herr, dein Wille geschehe. Wenn wir dieses Gebet, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, auf den souveränen Willen Gottes beziehen, dann handelt es sich mehr um eine Aussage, in der wir unser Einverständnis erklären. Dass wir sagen, Herr, durch deine Gnade bin ich einverstanden mit deinem geheimnisvollen Walten in meinem Leben. Anders ist es, wenn es um den erklärten Willen Gottes geht, dem ja überall in dieser Welt widersprochen wird, gegen den man handelt, gegen den man rebelliert, den man zunichte machen kann, wenn man eben das nicht tut, was Gott will. Da stellt man sich gegen den offenbaren, erklärten Willen Gottes. Und da sollen wir beten, Herr, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Da wollen wir einige kleine Schwerpunkte setzen. Zunächst einmal ist es der Wille Gottes, dass Menschen in dieser Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, so heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diesem Willen kann man natürlich entgegenstehen. Und viele, viele Menschen in dieser Welt, und die meisten Menschen in dieser Welt, stehen diesem Willen entgegen. Sie wollen sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes beugen. Sie wollen dieses herrliche Erlösungswerk unseres Herrn Jesus nicht im Glauben erfassen. Ihr habt nicht gewollt, sagt der Herr Jesus zu den Bewohnern Jerusalems. Ihr habt nicht gewollt. So wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Das Volk im Allgemeinen. So ist es auch in unserer Zeit. Und da dürfen wir nun beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, gib Gnade, dass auch in unserer Zeit noch Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch in einer so schweren Zeit, wie sie die unsere ist. Und das wird niemand von uns leugnen. Wir leben in einer Zeit des Abfalls von Gott und göttlichen biblischen Werten. Pastor Busch, der bessere Zeiten gesehen hat als wir, sagte rückblickend, am Ende seines Lebens, rückblickend, es gab eine Zeit, in der es leicht war zu evangelisieren, und das war die Zeit nach dem Kriege. Es war eine Zeit, in der es leicht war, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Sie hatten den Zusammenbruch erlebt, waren zutiefst enttäuscht, sie waren betrogen worden durch den Nationalsozialismus und waren nun offen für die Botschaft von der Gnade Gottes in Christus. Später wurde es auch für Pastor Wilhelm Busch schon schwerer. Was würde er heute sagen? Es gab Erweckungszeiten. Spurgeon lebte in einer solchen Zeit. Er sagte einmal, mein ganzes Leben ist im Grunde genommen eine Erntezeit gewesen. Aber gegen Ende seines Lebens beobachtete er, dass es immer schwerer wurde, das Evangelium zu bezeugen. Ich lese einmal. Lange vor seinem Tode, also nicht erst gegen Ende, sondern lange vor seinem Tode, so heißt es hier, änderte sich jedoch die geistliche Situation im Lande und Spurgeon sah die Veränderung. Während er gewöhnlich treuen Predigern des Evangeliums volle Kirchen in Aussicht gestellt hatte, musste er seine Meinung jetzt ändern. Er war immer davon ausgegangen, wenn die Wahrheit gepredigt wird, wenn das Evangelium recht gepredigt wird, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann sind die Kirchen voll. Und dann bekehren sich Scharen von Menschen. Aber er änderte seine Meinung. Verglichen damit, so schreibt er, wie es vorher war, ist es schwer, Aufmerksamkeit für Gottes Wort zu gewinnen. Ich habe immer gedacht, wir müssen nur das Evangelium predigen und schon drängen die Menschen heran, um es zu hören. Ich fürchte, ich muss meinen Glauben diesbezüglich korrigieren. Wir alle spüren, dass unter den Massen ein Verhärtungsprozess stattfindet. Genau das ist es, was in unserer Zeit in ganz besonderem Maße geschieht. Ein Verhärtungsprozess. Dann heißt es später, er sah für die Kirche eine Zeit kommen, in der Erfolg nicht die Norm und Statistiken und Mehrheiten sehr irreführende Wegweiser zur Wahrheit sein würden. Das heißt also eine Zeit, in der man nicht sagen konnte oder nicht sagen kann, die Kirche ist voll, ist ein Beweis dafür, dass Evangelium verkündigt wird. Nicht des Erfolgs wegen forderte er Aufmerksamkeit für seine Botschaft, sondern aufgrund ihrer göttlichen Autorität. Schon lange, so sagt Spurgeon, habe ich aufgehört, Köpfe zu zählen. Die Wahrheit ist gewöhnlich in der Minderheit in dieser bösen Welt. Ihr Lieben, wir leben in einer bösen Welt, schon immer. Die ganze Welt liegt im Argen, schreibt Johannes. Und wenn wir jetzt an unsere Zeit speziell denken, müssen wir sagen, das Böse reift mehr und mehr aus. Der Böse, der Satan, der Widersacher Gottes, zeigt sein Gesicht in einer Unverschämtheit und Frechheit, wie es wohl kaum jemals zuvor der Fall gewesen ist. Und da ist es für das Evangelium unendlich schwer, durchzudringen in die Herzen hinein. Verhärtungsprozess. Und doch, ihr Lieben, und doch, dein Wille, Vater im Himmel, geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, du willst, dass Menschen auch in unserer Zeit noch errettet werden. Dass Menschen auch in unserer Zeit noch zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und ihres Heils gewiss werden. Und nun beten wir darum, lass diesen deinen Willen geschehen. Wenn auch in einem kleineren Ausmaße, aber erhöre unsere Gebete, Vater im Himmel, auch hier für unsere Stadt, erhöre unsere Gebete um Jesu Willen, nicht weil wir so fromm sind, nicht weil wir es verdient hätten, sondern erhöre sie um Jesu Willen, dass Menschen in dieser Stadt noch errettet werden. Wir denken an unsere Verwandten, an unsere Angehörigen. Wir denken an solche hier in unserer Mitte, die noch nicht errettet sind. Herr, erbarm dich doch bitte um deines Namens willen. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wir dürfen damit rechnen, dass Gott dieses Werk im Einzelnen, im Kleinen noch tun wird. Rechnen wir damit. Und was die Gemeinde angeht, so ist es Gottes Wille, dass sie ein heiliges Leben führt. Auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade sollen wir nun ein entsprechendes Leben führen. So schreibt es der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es ist der Wille Gottes, dass ihr ein heiliges Leben führt. Und in dem Zusammenhang spricht er von der Unzucht, dass ihr meidet die Unzucht. Es gibt auch andere Dinge, die zu meiden sind. Aber die Unzucht ist eine Sünde, die in ganz besonderer Weise auch negative Folgen nach sich zieht. Es ist ja seltsam, dass der Apostel Paulus hier eine Gemeinde dazu ermahnt, die Unzucht zu meiden. Also gab es doch sowas auch in der damaligen Zeit. Von einem Fall lesen wir in einem der Korintherbriefe. Was heißt das, ein geheiligtes Leben zu führen? Heilig, so haben wir neulich noch hier gehört, heilig heißt, abgesondert zu sein für Gott da zu sein. Gott zu gehören heißt heilig, ihm zu gehören. Und ein heiliges Leben zu führen heißt, sich so zu verhalten, im Wesen, im ganzen Wandel, in den Werken, im Sprechen, so zu verhalten, dass andere daran erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und nicht zum Geist dieser Welt, dass wir zu Jesus gehören. Das sollen andere an uns merken und spüren. Was hätte Jesus dazu gesagt? Wie hätte er sich in dieser Situation verhalten? Das ist unser Maßstab. Was sagt die Bibel dazu? Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Deshalb kommen wir doch immer wieder als Sünder in uns selbst zum Herrn Jesus. Und haben keine andere Gerechtigkeit als die des Sohnes Gottes. Und doch strecken wir uns durch seinen Heiligen Geist danach aus, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, ganz praktisch. Herr, dein Wille geschehe. Heilige mich durch und durch. Und dazu gehören dann auch die entsprechenden Erziehungswege, die Gott mit seinen Kindern geht, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass wir dadurch teilhaben an der göttlichen Heiligkeit. Gott führt dich so, Gott führt mich anders, aber er führt uns so, dass er uns erzieht. Wir erkennen, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, wo Veränderungen geschehen müssen und dürfen, zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Und weiterhin dürfen wir darum beten, dass Gott seine Auserwählten bewahrt. bis zur Vollendung. Auch darin geschehe der Wille Gottes wie im Himmel, so auf Erden. Ich lese uns dazu ein Wort vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Und hören wir bitte gut zu, was der Wille Gottes ist. Der absolute Wille Gottes für seine Auserwählten. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage, und zwar zur ewigen Herrlichkeit. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat, wird er im Glauben bewahren und zum Ziel ewiger Herrlichkeit führen. Das ist der Wille Gottes. Ich lese es noch einmal, hören wir gut zu. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Wird der Sohn einmal vor dem Vater stehen und ihm sagen müssen, es tut mir leid, es sind doch einige, die ich verloren habe, von denen, die du mir gegeben hast? Kann es sein, dass der Sohn dem Willen des Vaters nicht Rechnung trägt? Kann das sein? Das ist unmöglich. Es geht um die Ehre des Sohnes, dass er dem Vater einmal all diejenigen übergeben wird und zurückgeben wird, die der Vater ihm hier in dieser Zeit gegeben hat. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Vater im Himmel, dein Wille geschehe, auch darin, wie im Himmel, so auf Erden. Gib Gnade, bewahre deine Gemeinde, bewahre deine auserwählte Schar zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Wird Gott ein solches Gebet erhören? Mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Auch darum dürfen wir beten. Dein Wille geschehe. Wir stellen uns zum Schluss die Frage, was ist die treibende Kraft des göttlichen Willens? Und die Antwort finden wir im Propheten Hosea. Gerne will ich sie lieben, heißt es. Gerne will ich sie lieben. Darum geht es. Gottes Liebe steht hinter seinem Willen. Es ist sein Liebeswille, der hier geschehen darf, wie im Himmel so auf Erden. Den Umfang seiner Liebe erkennen wir am Kreuz. Eine unermesslich große Liebe in der Hingabe seines lieben Sohnes. Wir dürfen beten, Herr, setze deinen Liebeswillen durch, auch wenn er unseren Vorstellungen nicht entspricht, setze ihn durch in meinem Leben, im Leben deiner Kinder. Dein Wille für mich und dein Wille für uns ist gut. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.